Absatzrekord, Umsatzwachstum, Grund zur Freude bei E-Auto-Startup Lucid. Keineswegs, denn der Autobauer aus der kalifornischen Bay Area verbrennt Milliarden und deshalb müssen nun 12% der Belegschaft gehen. Wie lange kann sich der aufstrebende Player noch halten? Welche Modelle sollen es richten? Und vor allem, wie geduldig sind die Geldgeber? Das besprechen wir heute bei Was mich bewegt.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Yannick, wir sprechen heute über einen jungen Wilden, sozusagen. So kann man es ja häufig so betiteln. Wir bemühen häufig dieses Bild von den jungen Wilden. Wir haben auch schon Folgen gemacht, wo wir so ein bisschen die Elektroauto-Startups der letzten Jahre, die es so rund um den Globus geben mag, Lucid, NIO, Polestar, um einfach nur einige zu nennen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, Yannick, erstens, wir fangen mal mit einem an und haben uns dann aber auch überlegt, dabei soll es nicht bleiben. Wir wollen unregelmäßig, nennen wir es mal,
in loser Reihenfolge
wollen wir mal auf genau diese jungen Wilden und wie wild diese Jungen dann wirklich noch sind und ob sie es denn überhaupt noch sind, wollen wir mal draufschauen. Einfach, weil wir selber fanden, dass das spannend ist, sich mal wenig mit der Geschichte vielleicht dieser Player auseinanderzusetzen, vor allem aber mit Status Quo Vadis. Mhm. Wie steht's denn um diese Player? Und ja, welcher hat denn vielleicht dann wirklich eine Zukunft oder wo wird's denn eher knapp? Und Yannick, bei einem Player, bei dem es eventuell ein wenig knapp werden könnte, da wollen wir ja heute drauf schauen.
Absolut. Und wir haben ja in den letzten, ja, sag ich mal, 10 Jahren, wir begleiten die Automobilbranche ja jetzt auch schon ein paar Jahre, über ganz viele dieser jungen Wilden, dieser jungen Player gesprochen. Viele davon gibt's auch schon nicht mehr. Also die hat auch sozusagen das Zeitliche gesegnet, ja, da aus unterschiedlichsten Gründen. Da wollen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, beziehungsweise da werden wir sicherlich in Form dieser losen Reihenfolge, in Form dieser Serie nochmal drauf zu sprechen kommen, welche Player es da auch nicht mehr gibt. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf die konzentrieren, die es noch gibt, die es aber auch durchaus auch nicht besonders einfach haben. Also da kann man jetzt nicht davon sagen, dass das in jeder Form immer eine Erfolgsgeschichte ist. Es gibt positive Seiten, es gibt aber momentan vor allem auch bei vielen dieser Player auch viele negative Seiten und viele Experten, da werden wir später sicherlich noch was dazu hören, sind auch nicht besonders optimistisch, was diese jungen Player angeht. Aber wir wollen heute über, wie gesagt, einen dieser jungen OEMs sprechen. Und Pascal, bevor wir so ein bisschen in die Geschichte einsteigen, dieses ersten jungen Players, und zwar dieses Lucid Motors, möchte ich dich einmal fragen, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du das Wort Lucid hörst, Lucid Motors, wenn du an diesen OEM denkst? Was ist da so dein erstes Gefühl?
Mein erstes Gefühl ist großes Versprechen von hochinnovativen Fahrzeugen. Wir werden später noch ein bisschen über die Modellpalette sprechen, aber das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist tatsächlich ein sehr großer Anspruch an sich selbst, mhm, extrem groß. Positionierung ja ganz klar im Premium-Segment, ja, aber eben auch insgesamt eben auch noch nicht eingelöstes Versprechen. Mhm. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Qualität der Modelle, die auf dem Markt sind, sondern natürlich, was einfach so die Gesamtperformance angeht oder jetzt mal ganz salopp gesagt, so dass aus dem Quark kommen.
Mhm. Ja, also wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, und das hast du ja mit deiner Antwort auch schon gezeigt, ist, man denkt natürlich sofort an einen Automobilhersteller. Erstmal ganz simpel gesprochen, ganz plain.
Das habe ich jetzt schon vorausgesetzt.
Das ist sozusagen, du hast dich ja auch beschäftigt mit Lucid, ganz klar. Klar, also du hast es gesagt, ein E-Auto-Hersteller im Premium, manche würden auch sagen natürlich im Luxusbereich unterwegs, baut luxuriöse Fahrzeuge wie den Air oder den Gravity. Aber was viele nicht wissen, Lucid hat eine sehr lange Geschichte, überraschend lange Geschichte tatsächlich schon. Und das hat in den ersten Jahren erstmal gar nichts mit Bau von Autos oder mit dem Vertreiben von Autos zu tun oder mit dem Entwickeln von Autos zu tun, sondern der Ursprung des Unternehmens, der reicht sogar bis ins Jahr 2007 zurück. Damals gründete der ehemalige Tesla-Vizepräsident Bernard C. und weitere das Unternehmen unter einem ganz anderen Namen, und zwar nämlich unter dem Namen Ativa oder Ativa. Wie die genaue Aussprache ist, kann ich jetzt aktuell nicht sagen, aber ich glaube, es ist Ativa. Denn der Name war mir tatsächlich gar nicht so geläufig. Mhm. Also ich gehörte auch zu der Gruppe derjenigen, die gar nicht gewusst haben, dass
Lucid, Vorgängerunternehmen gibt,
dass ja? es genau ein Vorgängerunternehmen gibt, und zwar nicht als Autohersteller, sondern als Entwickler und Hersteller von Batterien, Batterietechnologien und elektrischen Antriebssystemen tatsächlich. Und das im Jahr 2007, da sprechen wir von einer Zeit, in der die Elektromobilität jetzt noch nicht so im Kommen war und auch noch nicht in aller Munde war und ja. für viele vielleicht auch noch gar kein globaler Trend ist, so wie wir es heute sehen, sondern vielleicht eher eine technologische Spielerei. Also damals schon, der besagte Bernard C. hat eben auf genau dieses Thema gesetzt, schon 2007. Und die waren, wie gesagt, damit früh dran. Und sie holten sich Ingenieure, Spezialisten unter anderem auch von Tesla, von Bernard C.'s ehemaligen Arbeitgeber und auch von Mazda ins Team. Die Idee dahinter war, die mögliche steigende Nachfrage, die sich dann ja in den nächsten 10 Jahren auch gezeigt hat, zu bedienen, ohne dass andere Hersteller selbst in das Thema, wie wir es jetzt ja heute an vielen Stellen sehen, selbst in das Thema Produktion von Batteriesystemen einsteigen oder Antriebssystemen. Also schon so ein bisschen auch eine Vorreiteraktion, kann man sagen, an der Stelle.
Ja, jetzt sagst du, als Zulieferer gestartet, aber so ganz hat es jetzt dem American Dream jetzt nicht entsprochen, sage ich mal, Zulieferer zu sein und zu bleiben.
Nein, absolut nicht. Man wollte nicht an dem Punkt stehen bleiben, sondern man wollte quasi schon das volle Programm, wenn wir jetzt in die Richtung Elektromobilität gehen. Ja. Und wir sind jetzt im Jahr 2016, also springen quasi schon mal 10 Jahre nach vorne, quasi zu dem Wendepunkt der Firma, der Firmengeschichte. Die bisherigen Pläne um das Thema Batterie und Antriebssysteme, die wurden quasi eingestellt und man positionierte sich neu unter dem neuen Namen Lucid Motors. Und man wollte, wie gesagt, fortan nicht mehr Zulieferer sein, sondern man wollte OEM sein. Und nicht irgendein OEM, sondern man will quasi die Konkurrenz zum Branchenprimus Tesla sein. Also man will sich in direkte Konkurrenz mit Tesla stellen. Vielleicht irgendwie auch nachvollziehbar mit diesem Unternehmensgründer, der ja auch schon bei Tesla unterwegs war und ja auch weiß, wie das funktioniert. Und man wollte sich da im Gegenteil eben strategisch neu ausrichten. Die Themen waren Luxus. Man hat ganz klar auf Technologie, Frontrunner-Tum, wenn man es mal so sagen will, geschaut. Das Thema Effizienz sollten Markenzeichen werden. Und in dieser Phase kam dann eine weitere zentrale Figur für das Unternehmen Lucid ins Spiel. Und das war Peter Rawlinson. Auch er kam aus dem Tesla-Kosmos. Mhm. Er war nämlich mal Chefingenieur, unter anderem für das Tesla Model S und eben im weiteren Verlauf der Unternehmensgeschichte eben auch CEO und CTO von Lucid, also sozusagen einer der zentralen Figuren in dem Unternehmen, der mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr an Bord ist. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, wer jetzt momentan die Geschicke von Lucid leitet. Und unter seiner Ägide gab es, wie gesagt, auch das erste Modell, der erste große Wurf. Das war die Entwicklung des Lucid Air, einer Luxuslimousine, ein luxuriöser Elektrosedan, der besonders durch Reichweite und auch durch Performance einschlagen sollte. Der Lucid Air, der brachte viele, viele Jahre an Entwicklung, da gab es immer wieder Setbacks, da gab es immer wieder große Herausforderungen. Das war vor allem die Zeit zwischen 2018 und 2021 für die Automobilbranche. Bekanntlich auch keine ganz einfache Phase. Wir hatten die Covid-Pandemie in den Jahren 2020 bis quasi 2023. Darin anschließend auch das Thema Halbleitermangel, haben wir im Podcast auch viel drüber gesprochen. Lucid selber hat auch mit einem starken Fachkräfteverlust zu kämpfen gehabt. Mhm. Viele Wettbewerber haben auch aggressiv bei Lucid auch Personal abgeworben. Dazu kam eben auch, dass sich die finanzielle Situation bei Lucid nicht unbedingt gut dargestellt hat. Das Thema Absatz, Umsatz, Gewinn und so weiter. Gewinn muss man gar nicht sprechen, aber das waren alles Dinge, die nicht so richtig gezogen haben oder nicht so richtig gezündet haben, wie man sich das eigentlich erhofft hat. Dazu kam eben auch, dass das Erstlingswerk, die Limousine Air, eben bei seiner Markteinführung dann 2021 auch schon fast ein bisschen überholt schien. Also es war, wie gesagt, eine lange Phase der Entwicklung. Mhm. Und so richtig top-notch und in der Gruppe der Avantgardisten, was das Thema Elektromobilität, war man dann doch nicht. Dazu noch kam auch das Thema Preis. Wir sprechen hier, wir haben es ja gesagt, wir sind im Luxussegment. Das heißt, wir sprechen von extrem hohen Preisen. Bei der Luxuslimousine R sind es um die 150.000 Dollar, die hier ein Käufer hinlegen muss.
Schnapper. Und
genau, also da sprechen wir jetzt nicht von der Einstiegsmobilität an der Stelle.
Es kommt drauf an, wer einsteigt.
Genau, es kommt drauf an, wer einsteigt. Das ist ganz klar. Was tatsächlich ganz positiv war, die Air Dream Edition, die war limitiert auf 520 Exemplare, also hier sprechen wir natürlich auch von extrem kleinen Stückzahlen, die war in den USA sofort ausverkauft. Also das mal so ein bisschen als positives Beispiel. Ansonsten, wie gesagt, eben große Probleme mit Absatz und der Nachfrage nach diesen Modellen.
Aber das Thema Liquidität hat sich dann ja so ein kleines bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, weil Saudi-Arabien ist ja dann aufmerksam geworden auf Lucid.
In der Tat, das ist der Saudi-Arabien als Land, beziehungsweise auch der Public Investment Fonds, der PIF, der viel besprochene, ja auch in anderen Zusammenhängen ja schon viel zitierte Investmentfonds Saudi-Arabiens, kommt in sozusagen als unterstützende Maßnahme, als Unterstützer mit ins Spiel, spielt mittlerweile eine zentrale Rolle für die Geschichte des Unternehmens. Der Fonds investierte über 1 Milliarde Dollar in Lucid und wurde damit auch zum größten Einzelinvestor. Und das Geld floss unter anderem in die Weiterentwicklung des Lucid Air, in das erste Werk in Arizona, in die globale Expansion. Es soll auch ein zweites Werk geben, beziehungsweise gibt es schon in Saudi-Arabien selbst, in dem natürlich auch das Geld geflossen ist. Und man kann schon sagen, ohne diese finanzielle Spritze wäre Lucid wahrscheinlich nicht mehr existent, muss man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Ja. Das sagen selbst interne Quellen oder interne Aussagen, dass dieses Geld absolut dringend notwendig war. Sonst wäre es wahrscheinlich Lucid ähnlich gegangen wie anderen Elektroauto-Startups, die es ja bekanntermaßen nicht geschafft haben.
Und ich denke zum Beispiel an Byton, den wir auch schon häufiger besprochen haben und den ich auch früher schon so ein bisschen begleitet habe, die es durch die Corona-Pandemie zum Beispiel nicht geschafft haben. Mhm. Ja, aus genau den Gründen, dann ist im Prinzip den Geldgebern ein bisschen die Geduld ausgegangen, weil man gerade in diesen Phasen von Corona-Pandemie, Halbleitermangel, Rohstoffmangel, man es eben einfach nicht geschafft hat, so ein bisschen die ganze Nummer über die Ziellinie zu bringen. Und man stand, und wir haben es ja auch schon im Podcast, im Interview auch schon besprochen, mit einem der damaligen Gründer von Byton, dass man im Prinzip Monate vor der Markteinführung des Modells stand, ja, und es dann einfach nicht über die Ziellinie gebracht hat, weil damals das Geld ausgegangen ist. Und in dieser Phase, die ja eine, sagen wir mal, die ja für alle zur Unzeit kam, ja, aber natürlich für ein Auto-Startup, was im Prinzip dann irgendwie Jahre gebraucht hat, um dann die Technik und die Modelle am Start zu haben, um dann genau in der Phase irgendwo natürlich auf den Markt kommen zu wollen. Mhm. Damit dann genau innerhalb dieser Krisen dann wirklich die Luft ausgeht. Und Lucid hatte da in dem Fall das Glück, einen Investor gefunden zu haben in genau dieser neuralgischen Phase, der Lucid eben so ein bisschen über diese schwierige Phase hinausgeholfen
hat. Ja, die nötige Liquidität eben geliefert hat, wie du ja eben schön gesagt hast, die bei vielen dann zu den entscheidenden Momenten auch ausgegangen sind. Natürlich auch in Zeiträumen, die ich ja gerade auch beschrieben habe, in den letzten Jahren ja jetzt auch nicht, sage ich mal, das beste Umfeld, um sozusagen ein E-Auto-Startup oder überhaupt ein Auto-Startup sozusagen zum Fliegen zu bringen. Also keine einfachen Bedingungen, die wir da in den letzten 5 bis 10 Jahren vorgefunden haben. Von daher war das natürlich zur rechten Zeit die richtige Finanzspritze. Nochmal ein paar kurze sozusagen Facts zu Lucid, wo sie aktuell stehen in Sachen Marktdurchdringung und in Sachen Produktionsnetzwerk, um das einfach nochmal ein bisschen einordnen zu können. Die heutige Produktionslandschaft also konzentriert sich auf die USA, in Casa Grande in Arizona. In den USA gibt es ein Werk für eine Kapazität von 34.000 R-Modellen pro Jahr. Dort soll auch der neue Gravity Quality eben produziert werden, 750 Beschäftigte. Und es gibt eben auch, und da wieder der Rückbezug zu Saudi-Arabien, in King Abdullah Economic City ist das erste Werk außerhalb der USA entstanden, momentan dort noch als SKD-Fertigung, also als Semi-Knockdown-Fertigung. Und soll aber zu einem späteren Zeitpunkt eben eine Kapazität von bis zu 150.000 Fahrzeugen pro Jahr kommen. Also da sind wir bei Lucid noch lange nicht. Aber das ist zumindest das avisierte Ziel. Es soll auch ein neues Mittelklasse-Modell geben mit dem Namen Earth. Das ist zumindest das, was momentan kolportiert werden. Das soll kolportiert wird. Das soll Ende dieses Jahres kommen, beziehungsweise Ende nächstes Jahr oder im Laufe des nächsten Jahres. Und das sollen dann auch Fahrzeuge im Preis ungefähr 50.000 US-Dollar sein und damit auch ein deutlich größeres Publikum erreichen. Man ist, wie gesagt, unterwegs im Luxussegment und in verschiedenen Märkten unterwegs, USA, Kanada. Man versucht auch in Europa momentan, das ist so ein bisschen das Ziel für dieses Jahr, auch Fuß zu fassen. Nahe Osten natürlich auch aufgrund des Rückbezugs zu Saudi-Arabien und zu dem Public Investment Fonds. Natürlich ist auch der Nahe Osten da ein wichtiger Markt für Lucid. Und man hat auch Expansionspläne so Richtung Asien. Da schaut man auch mal so ein bisschen. Ausdrücklich nicht ist man momentan in China unterwegs. Also das ist im Moment kein Markt, den Lucid gewählt hat. Da gibt es auch keine klaren Aussagen, warum das so ist. Aber wir sehen ja auch an anderen Herstellern, die jetzt aus sozusagen von extern kommen, dass es gerade im Premium-Segment in China jetzt gar kein also das ist jetzt kein Ponyhof gerade, also von daher wird man sich da wahrscheinlich auch erstmal dreimal fragen, ob man unbedingt jetzt in China einsteigen will. So, das mal so ein bisschen zu den Hintergründen zu Lucid, also eine wechselvolle Geschichte, kann man schon sagen, ging auf und ab momentan. Pascal, da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen, ist die Situation aber auch nicht unbedingt rosig. Wie sieht's da aus?
Ja, du sagst es, wechselhafte Geschichte, es ist nicht so, als wäre das jetzt der raketenhafte Aufstieg, wo du irgendwie sagst, da kommt jetzt ein neuer Player um die Ecke und es läuft alles wie geschnitten Brot, wie das heiße Messer durch die Butter, sondern da hat man natürlich ganz klar schon mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Man hat sich, wie ich es eingangs auf deine Frage gesagt habe, extrem viel vorgenommen. Tesla Konkurrenz machen, Elektroautos im hochinnovativen Luxussegment, Premiumsegment anzubieten. Also da natürlich schon eine ganze bewegte Geschichte hinter sich, so gerade in den letzten 10 Jahren, muss man sagen, seit man sich irgendwie dem Ziel verschrieben hat, Fahrzeugbauer zu werden. Und wenn wir jetzt mal auf die heutige Situation schauen, dann steht da erstmal eine News und die lautet im Zusammenhang auch mit den Geschäftszahlen von 2025, 12% Stellenabbau. Mhm. Ja. Das heißt, man hat hier ganz klar, ich habe es gerade gesagt, im Kontext der Geschäftszahlen für das Jahr 25 verlautbaren lassen, sich von 12% seiner Mitarbeiter in den USA trennen zu wollen, als Effizienzprogramm. Ganz klar, das Unternehmen spricht offiziell von einem Schritt zur operativen Effizienz und Beschleunigung des Weges zur Profitabilität. Aber ja, viele Experten sehen darin dann schon mehr als einfach nur ein Routinesparprogramm, so wie es momentan viele OEMs irgendwo verkünden, sondern ganz klar auch ein Signal, naja, trotz momentan ganz guter Zahlen, was Absatz angeht und auch Umsatz angeht, und da schauen wir gleich drauf, haben wir hier natürlich massiven finanziellen Druck, dem Lucid auch offensichtlich nicht einfach nur mit neuen Modellen und Umsatzwachstum begegnen kann, sondern auch mit Effizienzmaßnahmen und in dem Fall eben 12% der rund 6.800 Mitarbeiter von Lucid sollen gehen. Und wir haben natürlich auch mal bei einem Experten nachgefragt, wie das Ganze einzuschätzen ist, haben mit Stefan Bratzel vom CAM gesprochen, wo Lucid gerade steht. Und Yannick, da hören wir mal kurz rein.
Ja, die Lage bei Lucid ist tatsächlich sehr kritisch, und zwar schon seit Jahren. Man verbrennt jede Menge Geld, ist noch ein relativ kleiner Player mit einem, sagen wir mal, ja, auf niedrigem Niveau, ja, recht moderatem Wachstum. Aber das zentrale Thema ist, in einem riesig schwierigen Wettbewerbsumfeld kommt man nur sehr langsam voran. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, wer stützt Lucid mit welchen Motiven und noch wie lange. Das ist für mich eine der zentralen Fragen, weil ich sehe im Moment nicht, wie Lucid als relativ kleiner Player nachhaltig in die schwarzen Zahlen kommen kann.
Ja, Yannick, das sagt Stefan zum Status quo.
Nicht besonders optimistisch.
Bei Lucid, nein, kein besonders gutes Fazit, aber das muss man einfach auch ziehen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und die schauen wir uns jetzt mal an, Yannick. Mhm. Denn ich habe es gesagt, die 25er Geschäftszahlen sind jetzt gerade in diesen Tagen veröffentlicht worden. Und ich schaue mal erstmal auf das Positive tatsächlich. Im Q4 hat man 522 Millionen US-Dollar umgesetzt. Das sind 123% year-to-year im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ja ein Wachstum, das kann sich ja sehen lassen. Und im Gesamtjahr hat man einen Umsatz von 1,35 Milliarden US-Dollar erzielt. Das ist ein Plus von fast 70% im Vergleich zum Vorjahr. Also fehlendes Wachstum kann man Lucid im Prinzip nicht vorwerfen. Ja, da passiert was. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Auslieferungen anschauen, dann sehen wir aber auch, was Stefan meint mit dem Wachstum auf niedrigem Niveau im Prinzip. Denn auch hier haben wir man könnte jetzt sagen, Rekordjahr hingelegt, plus 55% Auslieferungen im Gesamtjahr 25. Aber wir reden eben von 15.841 Fahrzeugen. Also da sichtbares Wachstum, was Absatz angeht, sichtbares Wachstum beim Umsatz, deutlich sogar, vor allem in Q4, ja, auch beim Fahrzeugabsatz zum Beispiel, stand das Q4 mit 72% über dem Q4 24, aber eben immer noch niedriges Niveau. Und das Problem ist nämlich was dem entgegensteht und gegenübersteht, nämlich der Verlust. Und zwar musste man einen Verlust von 12,09 US-Dollar pro Aktie am Ende ausweisen, was ungefähr 2,7 Milliarden Dollar Verlust sind. Das heißt auch hier ganz klar, erstmal Bestandsaufnahme, Lucid wächst im Umsatz, Lucid wächst im Absatz, während man Milliarden Cash verbrennt. Mhm. Ja, um es mal ganz hart auszudrücken. Und das ist so ein bisschen einfach der Status quo bei Lucid. Die Liquidität, die liegt Ende 25 immer noch bei 4,6 Milliarden US-Dollar. Heißt, Lucid ist aktuell noch liquide. Wenn ich aber knapp 3 Milliarden Dollar pro Jahr verbrenne, ja, dann ist das ein Puffer, der dann eben in der Größenordnung dann doch nicht mehr so groß ist, wie er aktuell scheint. Und das heißt, dieses Polster kann, wenn das anhaltend so weitergeht, eben ganz schnell schrumpfen. Ja? Deswegen eben auch aktuell die Maßnahme von 12% Belegschaft, die gehen sollen, um eben genau diesen Cashburn einzudämmen, zu verringern, bevor einem nämlich die Luft ausgeht. Und das ist ja genau die Diskussion, die wir nämlich aktuell führen. Und auch nicht nur Luft ausgeht, sondern in dem Moment, dem auch Geduld ausgeht, den Stakeholdern. Schauen wir mal drauf. Du hast es schon angesprochen. Größter Stakeholder ist eben der besagte Public Investment Fund, der PIF, der saudische Staatsfonds, die über 50% Anteile an Lucid halten. Du hast es selbst gesagt, ohne die Unterstützung wäre Lucid vermutlich gar nicht mehr da. Und jetzt ist eben die Frage, wie lange die Geduld dort eben noch ausreicht. Es ist eben ein gern genommenes Engagement, was Saudi-Arabien wichtig ist als Diversifizierung, sozusagen auch jenseits des Öls und jenseits fossiler Rohstoffe. Das heißt, dort ist das eben, ja, ich würde mal was so ein bisschen sagen, so ein Herzensprojekt, da eben auch in die Elektromobilität zu investieren und einzusteigen. Und gerade natürlich auch die Positionierung da im Premium- und Luxussegment kommt da natürlich insgesamt auch entgegen. Aber die Verluste sind, wie gesagt, extrem hoch und die Profitabilität aber noch so gar nicht in Sicht. Ja, das heißt, auch dieses Wachstum, was ja auf einem, wie Stefan es gesagt hat, extrem niedrigem Niveau zwar stark steigt, aber einfach auf einem Niveau, bei dem noch gar nicht in Sicht ist, diese Verluste irgendwie ausgleichen zu können.
Naja, man muss ja auch dazu mal sagen, wenn man jetzt überlegt, dass Lucid ja selbst so ein bisschen formuliert hat, so ein bisschen das ein Tesla-Konkurrent zu werden. Und ich habe es ja in meinen Ausführungen ja auch gesagt, das Unternehmen ist ja jetzt nicht seit 2 Jahren auf dem Markt und ist sozusagen, fängt gerade an, das ganze Thema anzunehmen, sondern man ist ja jetzt quasi, man war ja Vorreiter, hat sich in Sachen Elektromobilität ja im Bereich der Batterietechnologien, Antriebstechnologien ja schon früh positioniert, Erfahrung gesammelt. Die Executives von Lucid kommen aus dem Tesla-Kosmos, die kennen die Geschichte, sie kennen die Dynamiken und man kann ja schon sagen, wenn man beide mal vergleicht, ich meine, wir haben viel auf Tesla, wir hauen viel auf Tesla rum oder sehen ja auch, dass momentan die Zahlen bei Tesla überhaupt nicht gut aussehen. Gerade auf dem europäischen Markt sehen wir eigentlich nur ein Minus, auch was den Absatz von Tesla anbelangt. Ja. Aber man muss schon sagen, wenn man beide Unternehmen nebeneinander stellt und man kann sie jetzt nicht 1:1 vergleichen, kleine Frage, aber Tesla hat im letzten Jahr 1,6 Millionen Fahrzeuge weltweit sozusagen abgesetzt. Du hast es gerade gesagt, Lucid, was waren es, 15.000?
Ja.
Genau, also das ist ja, da kann man ja nicht annähernd von einer Konkurrenzsituation an der Stelle sprechen. Was ich ganz witzig finde oder was ganz interessant finde, jetzt auch im Zuge dieser Finanzzahlen, der Bekanntgabe der Finanzzahlen, hat der Interims-CEO Mark Winterhoff auch gesagt, jetzt wo Tesla ja die Modelle S und X eingestellt hat oder auslaufen lässt, will man versuchen, in diese Lücke reinzuspringen und sozusagen man sieht sich so ein bisschen als der natürliche Nachfolger von Lucid an dieser Stelle in diesem Segment. Und man hätte auch schon Anfragen bekommen von Tesla Model S und X-Besitzern und sagen, ja, können wir nicht bei euch jetzt das nächste Modell kaufen, weil das ist ja quasi der natürliche Nachfolger. Natürlicherweise müssen wir dann auch bei euch dann anklopfen und einen Lucid kaufen. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Aussage, dass man jetzt sozusagen an diesem Segment sozusagen der neue Marktdominator werden will. Aber es gibt ja auch, und das muss man ja auch ganz klar sagen, gibt ja auch einen Grund, warum Tesla diese beiden Modelle auslaufen lässt. Zum einen sind die Plattformen relativ alt. Also da sprechen wir von 2014, 2015 bei Model S und bei Model X. Aber zum anderen eben auch der Absatz, der geschwunden ist in den letzten Jahren. Also denn die Nachfrage nach diesen Modellen, nach diesen auch sehr teuren Modellen, war gar nicht mehr so da. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ja, ist das jetzt sozusagen ein Hoffnungsschimmer am Firmament für Lucid? Oder bewegt man sich da wirklich weiterhin auf sehr geringem Niveau? Und dann glaube ich aber auch nicht, dass sich diese Liquiditätsprobleme oder Gewinnprobleme, die Profitabilitätsgründe, Probleme da durchaus merzen lassen am Ende des Tages.
Nein, wenn man sich mal das Produktionsvolumen, das Produktionsziel für 26 anschaut, dann peilt man 25.000 bis 27.000 Fahrzeuge an. Das heißt, selbst wenn die angesprochene Lücke bei Tesla im Markt sozusagen gerissen wird, dann kann man die Lücke ja gar nicht füllen. Ja, man kann sie ja gar nicht bedienen, selbst wenn die Nachfrage da wäre. Das heißt, und ja, nochmal, wir reden über in Prozentzahlen über großes Wachstum, aber auf einem Niveau, auf dem Lucid noch lange nicht in einen Bereich fährt, diese Verluste ausgleichen zu können.
Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Also Tesla hat im vergangenen Jahr von den Modellen S, X und dem Cybertruck, wobei von dem müssen wir, glaube ich, an der Stelle jetzt nicht unbedingt reden, insgesamt 50.850 Fahrzeuge. Also der Großteil der abgesetzten Fahrzeuge machen die Modelle 3 und Y aus an der Stelle. Von daher, also die Volumenmodelle, die Tesla ja auf den Markt gebracht haben. Also das auch daran kommt man ja nicht, wenn man jetzt diese Planzahlen sich anschaut.
Nein, aber du sagst gerade, Tesla macht sein Volumen auch mit anderen Modellen und das versucht Lucid natürlich auch. Das heißt, schauen wir mal drauf, wie da die Modellpalette ist. Du hast schon gesagt, Air und Gravity sind im Prinzip die Modelle Luxus-Sedan und Luxus-SUV, die momentan jenseits der 100.000-Grenze auf dem Markt sind. Aber man plant dann natürlich noch, du hast gesagt, ein eher Midsize-Fahrzeuge auf einer Midsize-Plattform, die 26, 27 kommen sollen, von dem man sich dann natürlich auch mehr Volumen erhofft. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr zur IAA die Gelegenheit, mit Mark Winterhoff zu sprechen. Und da hat er im Interview mit uns gesagt, mit dem Gravity erhoffen wir uns schon einen Sprung, aber größere Volumina wollen wir letztlich mit dem erreichen, was wir Midsize-Plattform nennen, mit Modellen und Plattformen, die erst noch kommen. Wir haben derzeit keine Illusion, plötzlich Hunderttausende Gravity zu verkaufen. Mhm. Ja? Und er sagt auch nochmal ganz klar zur Positionierung, wir fokussieren den Premium-Bereich und wollen später mit der Midsize-Plattform selbstverständlich auch in einen Bereich größerer Stückzahlen vordringen. Also auch da wieder Beispiel Tesla. Ja, erstmal Basis aufbauen mit den Luxusfahrzeugen. Das hat bei Tesla besser geklappt als bei Lucid.
Hat aber auch gedauert.
Ja. War auch ein bisschen eine andere Zeit. War auch wirklich der echte Pionier. Also Pioniere sind Lucid nicht mehr. Ja, das muss man ja auch, muss man ja auch dazu sagen. Und da sollen eben jetzt mit genau diesen kommenden Modellen eher das Volumensegment, du hast gesagt, Rede ist von ungefähr 50.000 Dollar pro Fahrzeug. Da wird man jetzt versuchen, dann doch eher in die Stückzahlen zu kommen und natürlich auch Versuch, und das ist jetzt vielleicht nochmal so eine zweite Säule in dem Robotaxi-Segment eventuell ein Wörtchen mitzuspielen, hat da ja auch schon Beteiligung, Projekte zum Beispiel mit Uber, die auf Lucid-Modelle setzen, um da entsprechende Robotaxi-Funktionen zu testen. Das könnte auch nochmal so eine Säule sein. Und Yannick, da haben wir ja Stefan Bratzel auch nochmal gefragt, wie er eben so ein bisschen jetzt nicht nur den Status quo einschätzt, sondern auch Blick nach vorne, wie er die Modellpalette und vielleicht auch das Thema Robotaxi einschätzt. Kann das Lucid zum Erfolg führen?
Ja, grundsätzlich ist man natürlich mit dem Gravity, im weiteren Modell, jetzt in einem interessanten Segment unterwegs. Allerdings gibt es in diesem Segment auch relativ viel Wettbewerb. Was man sehr positiv anmerken muss, Lucid ist ein recht innovationsstarker Spieler, eben als relativ kleiner Hersteller, was Reichweiten, Ladeleistungen, Ähnliches anbetrifft, recht innovativ, wenn man die Fahrzeuge fährt, auch von recht hoher Qualität. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich im Robotaxi-Markt es da schon eine Chance gibt, dass man einige Fahrzeuge absetzt. Aber klar ist natürlich auch, in diesen Markt streben relativ viele andere Spieler auch, inklusive eben auch deutsche Spieler wie Mercedes, die auch in diesem Robotaxi-Markt mit Partnern ihre Fahrzeuge anbieten wollen. Also auch hier wird es kein Selbstläufer, aber es ist sicherlich auch mit eine Option. Man muss sehen, wie die sich entwickelt. Allzu optimistisch bin ich allerdings nicht.
Ja. Auch da von Stefan zwar positives Fazit unter die Modelle, unter das, was Lucid im Prinzip auf dem Markt hat, das, was sie anbieten, aber eben auch mit großer Zurückhaltung, was jetzt, sagen wir mal, die Zukunftsaussichten angeht. Also vielleicht, Yannick, wenn wir mal so ein bisschen so ein Fazit ziehen oder so einen Strich drunter ziehen, Lucid hat Wachstum im Umsatz, im Absatz. Lucid hat die Modelle, die innovativ, die technologisch hochwertig sind, die also durchaus an sich als Produkt mithalten können, mit dem riesengroßen Aber, Lucid verbrennt unglaublich viel Geld und da muss man einfach die Frage stellen, wie geduldig dort Stakeholder sind. Das heißt, das kann ehrlich gesagt, Yannick, auch ganz schnell vorbei sein.
Ja, und es ist eben auch die Frage an der Stelle, das ist auch ein bisschen das, was Stefan auch gesagt hat. Ja, es ist diese technologische Exzellenz ist da, es ist die Anmutung, ist toll, tolle Reichweite, Qualität ist da, aber sind das wirklich die USPs, mit denen Lucid jetzt sich gegenüber anderen Konkurrenten wirklich durchsetzen kann? Wenn du jetzt zum Beispiel an das Thema Software im Fahrzeug, an das Thema softwareorientierte Fahrzeugarchitektur denkst, denkst du da sofort an Lucid oder denkst du da nicht vielleicht an andere OEMs, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, NIO oder mittlerweile ja auch von mir aus auch ein BMW, also wenn wir jetzt sehen, was im letzten Jahr da auf den Markt gekommen ist, also es ist eben genau das, was Stefan auch sagt, also wo ist denn jetzt noch bei Lucid so ein bisschen der USP da, um sich dann auch durchzusetzen und sich von den anderen auch abzusetzen und man hat ja auch nicht mehr, man hat ja auch nicht so einen richtigen großen, wie jetzt zum Beispiel ein Polestar mit einem Geely im Hintergrund, noch einen finanzkräftigen oder einen großen Volumenplayer sozusagen im Hintergrund oder einen großen Partner, an dem man sich vielleicht auch ein bisschen festhalten kann. Jetzt ein anderes Beispiel, worüber wir auch noch sprechen werden, jetzt im Laufe der nächsten Monate ist Rivian, jetzt mit Volkswagen, da holt man sich so ein bisschen die Rückendeckung auch finanziell heran.
Das also, kann ja für Lucid aber eventuell ja auch ein Weg sein, Yannick, ne? Also, dass eventuell ein großes Unternehmen tatsächlich sagt, dass man da partnert oder man vielleicht Lucid übernimmt, weil man sich irgendwo in diesem Premium-Elektromodell vielleicht ja sehen möchte im Markt, könnte ja eventuell eine Zukunfts- Aussicht sein.
Wenn man sich anschaut, wie manche Player jetzt sich ihre Skalierung sozusagen ins Haus holen, dann ist das Beispiel Rivian passiert jetzt durch Volkswagen, ein Polestar hat eben einen Geely im Hinterkopf oder im Hintergrund. Das wird wahrscheinlich der Weg auch bei Lucid sein. Will man sich denn wirklich dann auch in diesem Midsize-Bereich auch umtun und da auch mitspielen und da auch nicht nur 2000 Fahrzeuge im Jahr absetzen, sondern da auch wirklich ins Volumen gehen? Ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum, sich auch da größere Partner zu holen. Das wird auch für alle anderen dieser jungen Wilden, mit denen wir uns jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate beschäftigen, auch ein strategischer Weg sein am Ende des Tages. Und ich bin total gespannt, wen wir noch alles besprechen hier in unserer Serie. Lucid war auf jeden Fall, finde ich, total spannend zu sehen, wie sich so ein Weg da entwickeln kann und mit welchen Herausforderungen da auch zu kämpfen sind, diese Unternehmen auch zu kämpfen haben. Und die ähneln sich ja alle sehr stark. Und da wollen wir jetzt in den nächsten Folgen dann auch ein bisschen rausarbeiten, wo denn da so ein bisschen die Unterschiede sind und ob man vielleicht sehen, dass der ein oder andere Player vielleicht auch eine größere Chance hat, sich oft in der Autoindustrie auch zu etablieren.
Und warum man diese Chance vielleicht hat, ne? Also gerade das Herausarbeiten der Unterschiede ist natürlich spannend. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, vielleicht zum Abschluss nochmal ein kleiner Aufruf, gerne natürlich mitdiskutieren. Wie seht ihr Lucid? Vielleicht schon mal einmal gesehen, mal drin gesessen, mal gefahren. Wie ist es tatsächlich? Aber uns würde natürlich Janik genauso interessieren, welche Unternehmen sollen wir uns denn nochmal anschauen? Mhm. Ja, gibt es vielleicht auch Player, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, abgesehen von denen vielleicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, auf gar keinen Fall. Das kann ja gar nicht sein. Aber wenn es vielleicht mal Wünsche gibt, was sind Player, die wir uns mal anschauen können, wenn euch das Format gefallen hat, gerne mal bei LinkedIn kommentieren. Und dann schauen wir uns das in den kommenden Wochen mal an, Janik.
Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.